Text lesen. Der steht in Philipper 2, Vers 5 bis 11. Philipper 2, Vers 5 bis 11. Dort steht: Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist, dem Namen Jesus sich beugen soll, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Predigt ist mit dem Titel überschrieben, wenn die Gesinnung Jesu das Gemeindeleben trägt. Wir sind gespannt, was du uns dazu zu sagen hast.
Ja, ich freue mich, dass Herr Gabriel und ich heute bei euch auf der Örtli Matt sein dürfen und mit euch Gottesdienst feiern. Und ich bin auch gespannt auf die Predigt. Ich werde nicht kontrollieren, wer schläft und wer nicht. Wer da? Das war nur ein Thema in der Sabbatschule bei uns kurz. Für diejenigen, die nicht da waren bei der erwachsenen Sabbatschulklassen. Ansonsten genießt den Schlaf und ich bin deshalb auch gespannt auf die Predigt, weil es eigentlich eine Predigt des Paulus ist. Ich habe euch eigentlich gar nicht so viel zu sagen, als einfach das, was ich bei Paulus höre und gelesen habe, was er der Gemeinde sagt. Und worum es da geht, da werde ich dann noch drauf eingehen. Aber ich habe die Predigt auch deshalb ausgewählt für heute Morgen, weil wir da im Epheserbrief gerade auch im Kapitel 5 mit ganz zentralen Motiven zu tun hatten, nämlich dass wir in der Liebe wandeln sollen, dass wir im Licht wandeln sollen, weil wir Kinder des Lichts sind, weil wir geliebte Kinder sind. Und wir sollen jetzt Jesus oder Gott nachahmen. Mimete, das ist, was Paulus sagt. Also sich an Jesus orientierend durchs Leben bewegen und auf ihn blickend auch durch alle Lebensherausforderungen und Lebensentscheide gehen und mich an ihm orientieren, was eben es bedeutet, weise zu leben, im Licht zu sein, seinem Licht, in seiner Liebe zu sein. Und ich habe die Predigt deshalb gewählt, weil es mir auch wichtig ist, dass das eigentlich eine zentrale Botschaft ist für uns, gerade als für uns als eine Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, die diesen Jesus erwartet, die auf ihn hinlebt und in dem Sinne auch die Welt in Kenntnis setzen soll über diesen kommenden Jesus, der da kommt. Und deshalb ist die Botschaft der Liebe und Barmherzigkeit eigentlich eine zentraladventistische, weil wir gerade diese in die Welt tragen sollen. Ich habe ein Zitat bei Ellen White dazu, ich habe es jetzt nicht auf einer Folie, aber ich möchte es euch in diesem Zusammenhang lesen. Sie nimmt Bezug auf die Lebenssituation eines Daniels und seiner Gefährten damals und Freunde in Babylon. Das ist ja exemplarisch eigentlich eine Lebenssituation von gläubigen Menschen, die fern von ihrer Heimat sind, fern von der Heimat, die eigentlich die Heimat ist, die Gott ihnen geschenkt hat. Also sie sind nicht in Jerusalem, sondern sie sind in Babylon. Und dort leben sie jetzt als Zeugen für diesen Gott, nicht aus eigener Wahl in dem Sinne, sondern da hat sie das Leben hingeführt. Gott sagt sogar, dass er die Israeliten nach Babylon geführt hat und auch mit einem Zweck. Und Ellen White nimmt darauf Bezug. Sie sagt nämlich, von Daniel und seinen Gefährten in Babylon strahlte helles Licht aus der Mitte der Dunkelheit der königlichen Höfe aus. In ähnlicher Weise nimmt sie jetzt Bezug darauf. Und sie macht also jetzt die gedankliche Brücke zu unserer Lebensrealität. Denn in einem gewissen Sinne leben wir auch in der Fremde. Wir sind nicht in der Heimat, die wir ja antizipieren, die kommt, wenn Jesus wiederkommt. Und sie sagt jetzt, in gleicher oder in ähnlicher Weise sind die Jünger Christi als Lichtträger auf dem Weg zum Himmel unterwegs. Durch sie, und das heißt jetzt, was, also sie definiert jetzt, was eben das Lichttragen eigentlich bedeutet. Das heißt nämlich, durch sie werden die Barmherzigkeit und die Güte des Vaters einer Welt offenbart, die von Dunkelheit umgeben Gott nicht kennt. Hier wird eigentlich diese Lichtmetapher aufgenommen und sie verknüpft Licht und Liebe auch miteinander. Letztlich sind wir gerade in dem Lebenskontext, im Lebensumfeld, in der Zeitgeschichte, in die wir hineingestellt sind, nach wie vor gerufen, Lichtträger zu sein und damit Träger der Liebe und Güte und Barmherzigkeit Gottes in diese Welt hinein. Das soll uns ja auch als Gemeinde ausmachen. Ellen White sagt unter anderem auch, sie sagt, die letzten Strahlen des Gnadenlichts. Sie nimmt das jetzt eigentlich Bezug auf diese Endzeitbotschaft. Sie sagt, die letzten Strahlen des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit soll der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren. Gleichzeitig sind seine Kinder dazu aufgerufen, in ihrem Lebensstil und Wesen die Gnade Gottes deutlich werden zu lassen, um so anderen Menschen Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Liebe wird also nicht einfach nur zugesprochen, sondern Liebe wird erfahren. So haben wir das erarbeitet heute auch in der Sabbatschuldiskussion, in der Bibelbetrachtung. Und letztlich braucht diese Welt eine Erfahrung der Liebe Gottes. Insbesondere je näher seine Wiederkunft kommt. Und wie erfährt die Welt die Liebe Gottes, wenn nicht durch die Menschen, die von seiner Liebe in seine neue Lebensrealität hineingenommen werden. Das ist Auftrag, also auch adventistischer Auftrag. Ich beginne nochmal, ich habe ein paar Zitate hier zu Beginn. Christus wünscht also nicht so sehr, sagt sie, als Werkzeuge zu haben, die der Welt seinen Geist und seinen Charakter darstellen, und es gibt nichts, dessen die Welt so sehr bedarf, als einer Offenbarung der Liebe des Heilandes durch Menschen. Der ganze Himmel verlangt nach Kanälen, durch welche das heilige Öl fließen könne. Hier nimmt sie Bezug auf diese Geschichte der 10 Jungfrauen und das Öl und so weiter. Das kommt aus diesem Zusammenhang. Sie sagt, der ganze Himmel verlangt nach Kanälen, durch welche das heilige Öl fließen könne, um menschlichen Herzen zur Freude und zum Segen zu gereichen. Hier sind die Kinder des Lichts. Hier sind die Menschen, die in der Liebe Gottes wandeln. Und hier ist diese Welt, die nichts mehr bedarf als ein Zeugnis dieser Liebe, als ein Zeugnis dieser Güte Gottes in dieser Welt. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Ein Text aus früherer Bibelbetrachtung, letzten Sabbat hatten wir schon damit zu tun, im Epheserbrief. Und jetzt also Philipper. Ich möchte mit euch einen Bibeltext betrachten, des Paulus, aus dem Philipperbrief. Mir ist der Philipperbrief irgendwo auch speziell noch ans Herz gewachsen, weil es ein Brief ist, der aus der Gefangenschaft kommt. Paulus ist in Rom in der Gefangenschaft, seine Lebensrealität ist alles andere als schön und rosig und seine Lebensperspektive ist auch begrenzt. In dem Sinne, dass er ahnt, dass er hier wahrscheinlich nicht mehr lebend wegkommt. Und deshalb ist der Philipperbrief, das ist der letzte Brief, den Paulus an eine Gemeinde schreibt. Sein allerletzter Brief, den er schreibt, ist der 2. Timotheusbrief, geht an einen Mitarbeitenden. Aber der Philipperbrief ist eigentlich der letzte Brief an eine Gemeinde und in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen Vermächtnis des Paulus. Er legt in diesem Brief nochmal ganz wichtige Aspekte des Glaubenslebens dar und ermutigt die Gemeinde, insbesondere die Gemeinde. Und das ist der Brief, der 14 Mal von der Freude in Christus spricht, von einem Menschen, der im Gefängnis sitzt, Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und Kapitel 3, Vers 1 sagt er, ich werde nicht müde, euch immer wieder zu sagen, freut euch. Und weshalb kann er sich freuen? Weil er sich in seinem Leben von der Liebe Jesu gehalten weiß. Weil seine Existenz in Christus geborgen ist. Deshalb können wir uns freuen in Christus. Deshalb ist Christus sein Leben und Sterben sein Gewinn. Auch eine Aussage aus dem Philipperbrief. Der Philipperbrief ist also deshalb ein ganz, ganz spezieller und intimer. Und im Kapitel 2 des Philipperbriefes spricht er jetzt die Gemeinde ganz speziell an. Und wir haben gerade diesen Text gelesen, ab Vers 5 bis 11. Das ist ja wie ein Psalm innerhalb dieses Briefes, wo Paulus auf Jesus sich bezieht und sagt, seid untereinander so gesinnt, wie es auch, so wird es oft übersetzt, der Gemeinschaft in Christus entspricht. Seid gesinnt untereinander, wie es dieser Gemeinschaft in Christus entspricht. Und diese Gesinnung Jesu entfaltet Paulus jetzt darin, dass er sagt, ja, Jesus hielt es nicht für einen Raub, der Gott gleich ist, in diese Welt zu kommen, den Weg des Dienstes zu gehen und der Liebe für uns, um letztlich sogar sein Leben zu geben für uns. Das ist der höchste Liebesbeweis eigentlich, den Gott auch uns und der ganzen Menschheit erbracht hat in Christus. Und jetzt sagt Paulus, seid genau so gesinnt. Ich fühle mich da überfordert. Seid gesinnt, wie Christus es war. Nun, damit das Ganze für uns etwas fassbarer wird, bin ich froh, hat Paulus auch die Verse davor geschrieben. Ich glaube nämlich, dass er in Kapitel 2, den Versen, die vor dem Vers 5 liegen, auch entfaltet, wie sich solch ein Leben mit der Gesinnung Jesu äußert. Insbesondere in der Gemeinde. Es ist ja ein Brief an die Gemeinde gerichtet, die als Lichtträger in dieser Welt jetzt Zeugnis für die Liebe Gottes geben sollen, für diesen wiederkommenden Herrn. Und da steht jetzt Folgendes. Und ich möchte mit euch also jetzt eigentlich diese Predigt des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und ich glaube, gerade auch im Zuge dessen, was ich am Anfang zitiert habe, das ist eine Predigt, die genauso heute für uns als Gemeinde gilt. Für uns, die wir gerufen sind, in dieser Welt Zeugen für die Liebe Gottes zu sein. Er sagt, Kapitel 2, Vers 1. Und übrigens ist das, man muss es nicht so verstehen, aber man kann es fast ein bisschen so als eine Art, ist etwas zu technisch und ich zögere etwas, das so zu benennen, aber es ist fast ein bisschen eine Checkliste, die Paulus hier durchgeht an die Gemeinde jetzt. Es ist, man kann nämlich diese Formulierung fast in einer Frageform verstehen und einige unserer Übersetzungen, deutschen Übersetzungen, haben ja auch diesen Anklang. Ich folge hier der Schlachter-Übersetzung und es heißt hier, er fragt eigentlich jetzt in diese Gemeinde hinein, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? So wird es hier übersetzt. Nun, wir haben in unserem Sprachgebrauch vielleicht ein kleines oder empfinden eine kleine Irritation, wenn wir von Ermahnung hören, weil Ermahnung im deutschsprachigen Kontext und ist oft konnotiert so mit einer Zeigefinger-Mentalität, so im Sinne von, da ist jemand, der weiß es besser und der ist kontrollierend, wacht über das Leben anderer und ermahnt jetzt, wenn dann jemand vielleicht nicht ganz dem entspricht, wie es derjenige, der ermahnt, findet, so sei es richtig. Und solche Haltungen gibt es. Gibt es auch in der Gemeinde. Wir haben immer wieder solche Zeigefingermomente auch bei uns. Manchmal aus guten Gründen, manchmal aber auch aus etwas missgeleiteten Gründen oder Haltungen. Es ist hier eine Haltung, die eigentlich der Gesinnung Jesu entspricht. Und vielleicht hilft es, je nachdem, wie es bei euch übersetzt ist, uns auch deutlich zu machen, dass diese Grundhaltung über Gesinnung, das wollte ich noch sagen, eben, wenn wir von Gesinnung sprechen, sprechen wir von einer Grundhaltung. Es gibt verschiedene Definitionen dafür, ich habe nur eine ganz kurze genommen. Hier heißt es, Gesinnung begründet die geistig-ethische Gesamthaltung des Menschen. Das heißt, aus der Gesinnung heraus gestalten wir letztlich unser Leben, bewerten wir das, was in unserem Leben geschieht, bei anderen, bei uns selbst. Und jetzt sagt Paulus eigentlich, diese Gesinnung, diese Grundhaltung soll sich an Christus orientieren. An ihm und seiner Haltung oder Grundhaltung, die sich eben gerade darin zeigt, dass er in Liebe sich selbst für uns hingegeben hat. Und jetzt heißt es also, gibt es bei euch Ermahnung in Christus. Das griechische Wort, das hilft uns vielleicht hier auch noch etwas, um die Nuance ein bisschen besser zu verstehen. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, ist Parakaleo. Und Parakaleo heißt eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, ich habe das ja auch alles schön hier auf Folien, zurufen. Also Parakaleo ist der Zuruf. Nun kann man das im Deutschen als Ermahnung übersetzen, muss man aber nicht. Ich glaube, in diesem Kontext ist das Wort ermutigen sehr viel besser gewählt in dem Zusammenhang. Es ist bei euch Ermutigung in Christus. Seid ihr eine Gemeinde, wo man sich gegenseitig ermutigt, in Christus zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein, von ihm spricht, wo man eben gemeinsam, kollektiv an ihm orientiert ist und eigentlich diese Ermutigung auch in der Gemeinde spürbar ist. Und wenn ich hier das etwas pauschal sage, Paul spricht das ja in die Gemeinde hinein, so sollten wir uns auf jeden Fall bewusst machen, damals hat dieser Brief, und Paulus wusste ja das auch, waren eigentlich geschriebene Predigten, weil Paulus wusste, die wird jetzt in einer Gemeinde, in der Gemeinde in Philippi, bei einer Versammlung wird er gelesen. Und da spricht er jetzt nicht nur das Kollektiv an, sondern letztlich ist das Kollektiv immer zusammengesetzt aus Einzelpersonen, die dann eben diese Grundhaltung zeigen. Die Frage ist also, bin ich Ermutiger in Christus? Gerade auch im Gemeindekontext. Und was bedeutet es, ermutiger zu sein? Bei mir ist so ein Bild, das entsteht, und verzeiht mir diese vielleicht etwas profanen Bilder. Ich habe das Ermutigen mal damit etwas assoziiert. Das kommt für mich aber auch so im Sinne von wo man einen Lauf macht und da wird auch Ermutigung dadurch gegeben, dass man Leute sagt, ja hopp, mach und ja du kannst das und was weiß ich was, wo so in dem Stil ist. Ich weiß, das Bild ist begrenzt jetzt auf den Gemeindekontext, aber ich weiß nur, was das ermutigende Wort alles auslösen kann, weil meine Assoziation kommt auch aus meiner Zeit, als ich Jugendabteilungsleiter war und oft ja auch das PILA geleitet habe, und beim Pfingstlager haben wir traditionell so diese Laufwettbewerbe, den UL bei den Großen, aber schon den Fähnli-Lauf bei den ganz Jungen und den Crocky-Lauf und so. Und das war für mich auch immer ein ganz spannendes Erlebnis, wenn man dann beim Zieleinlauf sich etwas positioniert hatte, schon bei den Kleinen, beim Fähnli-Lauf und dann gesehen hat, wie sie losgerannt sind und man schon sie dort angespornt hat und wie sie dann irgendwann den Augen entschwunden sind und nach, was weiß ich, einer Stunde oder so oder tauchten sie dann irgendwo plötzlich wieder aus, kamen aus dem Wald und so, und man sah die hochroten Köpfe, die man hat manchmal vielleicht auch gemerkt, dass da eine gewisse Sozialdynamik gespielt hat. Jemand ist etwas vorne, jemand trottet eher etwas hinten her und so weiter. Und ich habe mich dann gerne auch etwas vom Zieleinlauf weg positioniert und mich einfach dort hingestellt und gesagt, hey, kommet, das ist ein Beat, jawohl, ihr schafft das und so weiter. Halt einfach so ermutigende Worte gemacht. Den Zuruf gepflegt. Den positiv ermutigenden Zuruf gepflegt. Und ich habe einfach so dieses Bild in mir, wie dann jeweils diese Jungwächter plötzlich wieder Energie hatten und die sind losgesprungen und hatten, als würden sie gerade zum ersten Mal einen 100-Meter-Lauf zum Teil machen. Also die waren plötzlich so motiviert, wieder da mitzumachen. Nun, das ist ein profanes Bild und passt natürlich auch nur sehr begrenzt in den Gemeindekontext hinein, weil hier ist es ja nicht so, dass ein paar laufen und andere schauen zu und ermutigen, sondern wir sind alle in diesem Lauf. Und die Ermutigung geschieht, indem wir gemeinsam unterwegs sind und aufeinander Acht haben und auf einander vielleicht auch mal an der Schulter nehmen und sagen, hey, komm, du kannst das, oder? Wir gehen noch weiter und wir kommen vorwärts. Oder aber man könnte das auch kontrastieren, ist es tatsächlich so, dass es eine Gemeinde ist, in der, also ich sage euch jetzt pauschal, nicht so für euch, aber eine Gemeinde, wo tatsächlich nur ein paar laufen und da gibt es ein paar Zuschauer und die sind dann eben nicht die Ermutiger, sondern die Ermahner, die mit dem Zeigefinger dastehen und sagen, ja, aber hallo, das ist nicht und da müsste man und das wäre eigentlich auch noch und so. Und wir wissen, dass solche Gemeinderealitäten existieren. Und das tut diesen Gemeinden nie gut. Paulus spricht also eigentlich davon, oder er spricht in die Gemeinde an und fragt fast so, ist bei euch der Geist der Ermutigung? Ermutigt ihr euch gegenseitig in Christus? Das ist das Erste, was er hier in die Gemeinde hineinfragt. Das Zweite kommt gleich im nächsten Halbsatz. Er fragt, gibt es Zuspruch der Liebe? Der Zuspruch der Liebe, das Paramythion, ist also hier nicht einfach nur eine rein verbale Aktion. Paramythion bedeutet eigentlich, dass man Geschichte teilt miteinander. Der Mythos ist die Geschichte, Para ist das zueinander zu. Dass man eigentlich Geschichte teilt miteinander. Das heißt, die Ermutigung in der Liebe ist gerade dort, wo man nicht einfach nur der Schulterklopfer ist, dann und weil, ja, das wird schon wieder, das schaffst du dann schon, so, sondern wo man sich gegenseitig auch identifiziert mit der Geschichte des anderen, wo man weiß, was im Leben des anderen abgeht. Wo man dann aber nicht als Kritiker dazu steht, sondern wo man sagt, hey, ich kann das voll nachvollziehen. Oder mir ist es auch schon so ergangen. Wo man eigentlich Geschichte teilt miteinander, statt einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, aha, der hat da gerade dies oder die macht gerade das. Sondern wo wir eben gemeinsam unterwegs sind. Auch hier ist eigentlich das Bild, dass man miteinander unterwegs ist und miteinander der Liebe Raum gibt in dieser Gemeinschaft. Ist also bei euch Ermutigung? Bist du ein Ermutiger? Ist bei euch Zuspruch der Liebe? Der Zuspruch der Liebe kann natürlich auch alles andere als rein verbal sein, sondern gerade auch da, wo man manchmal ohne Worte menschliche Nähe zeigt. Das ist das Dritte, das Zweite, was Paulus hier in die Gemeinde, sozusagen in die Gemeinde hineinfragt. Das Dritte kommt gleich mit dem Nächsten. Er fragt, gibt es Gemeinschaft des Geistes? Nun, wenn wir von der Gemeinschaft des Geistes lesen, dann assoziieren wir das vielleicht sehr schnell mit irgendeiner Gebetsgemeinschaft, die wir miteinander pflegen zum Beispiel. Und das ist ja durchaus richtig und auch wichtig. Das gehört dazu. Aber wenn wir von der Gemeinschaft des Geistes sprechen, von der Koinonia, dann ist das eine sehr umfassende Gemeinschaft. Das ist eigentlich jetzt ein Leben im Miteinander, das eben jetzt geprägt ist von dieser Liebe Jesu. Die Koinonia, also diese Gemeinschaft, setzt sich auch interessant zusammen im Griechischen. Der Koinos oder Koinos bedeutet eben gemeinsam und der Koinonos ist eigentlich der Freund und Genosse. Das ist jemand, der nicht einfach nur neben mir sitzt am Sabbatmorgen, sondern das ist jemand, mit dem ich mich identifiziere. Der Koinonos ist also eigentlich jemand, der gehört zur Familie. Wir haben ja auch das Bild der Familie Gottes als eines der Zentralen, wo eben Bruder und Schwester nicht nur eine vielleicht manchmal für uns etwas antiquierte Anrede ist, sondern eine Glaubensrealität. Wir sind Brüder und Schwestern in Christus und deshalb eigentlich auch einander zugetan. Und jetzt lebt diese Gemeinschaft im Geist. Nun, für mich ist spannend, dass der Heilige Geist ja wirklich ein Gemeinschaftsgeist ist. Und das entnehme ich dem, was Paulus im Galaterbrief schreibt, insbesondere mit dem, was er ja mit der Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind ja alles zwischenmenschliche Begriffe, die sich da entfalten, wo man miteinander unterwegs ist. Wenn also Gemeinschaft des Geistes angesprochen ist, kann man genauso fragen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und meine, übrigens, Selbstbeherrschung ist in dem Sinne nicht einfach ein asketischer Begriff, sondern der griechische Begriff bedeutet eigentlich, ist entlehnt von dem Bild, dass man ein ein Zugtier im Zaum halten kann, also ein Pferd oder einen Esel im Zaum halten kann, und damit mit dem Esel bin ich selber gemeint, natürlich kann ich mich im Zaum halten. Also Selbstbeherrschung mehr in dem Sinne, wie bin ich im alltäglichen Miteinander mit dem Nächsten? Bin ich jemand, der sofort aufbraust oder sofort, was weiß ich, reinschießt, oder kann ich mich im Zaum halten? Das sind also alles ganz praktisch zwischenmenschliche Aspekte, und die definieren letztlich auch, was Gemeinschaft des Geistes bedeutet. Paulus spricht also jetzt davon oder fragt, ist bei euch diese Gemeinschaft des Geistes? Pflegt ihr die? Die vierte Sache, ich gehe recht zügig durch, weil Paulus ist ja da auch sehr knapp mit diesen Pinselstrichen. Er fragt jetzt, gibt es herzliches Erbarmen? Oder Herzlichkeit. Im Griechischen kann man das als zwei verschiedene Aspekte sehen. Ah ja, genau, der Team Spirit im Sport ist aber auch für die Gemeinde nur bedingt wegweisend. Ich gehe den vierten Aspekt ein. Ist bei euch herzliches Mitgefühl? Ich finde das auch eine ganz interessante Frage, so in die Gemeinde hinein. Gerade im Kontext dessen, dass Paulus jetzt in seinem letzten Brief an eine Gemeinde eigentlich auch im Kontext dieser Gesinnung Jesu, auf die er ja zugeht jetzt, mit diesen fragenden Aussagen hier, dass er hier vom herzlichen Mitgefühl spricht oder Herzlichkeit, wie es, je nachdem, wie es übersetzt wird. Ich finde das Wort ganz spannend. Splanchna ist hier verwendet. Und das griechische Wort Splanchna bedeutet eigentlich Eingeweide. Wörtlich übersetzt könnte man jetzt hier lesen, ist bei euch Eingeweide. Nun, das würde für uns nicht viel Sinn machen, logischerweise. Aber die Assoziation, die eben damit verknüpft ist, ist diejenige, dass man auch im griechischen Sprachkontext mit den Eingeweiden Emotionen verknüpft. Das haben wir ja auch im deutschen Sprachraum. Also wir könnten jetzt einige Beispiele dafür sammeln. Irgendwas ist mir über die Leber gekrochen, oder was gibt es noch? Etwas hat mir auf den Magen geschlagen, oder positive Emotionen auch. Das Herz hüpft in mir, oder da gibt es ja ganz viele Sachen. Also wir assoziieren eigentlich auch Emotionen mit den Innereien, und das ist genau der Aspekt. Ist bei euch Mitgefühl. Im Sinne von, fühlt ihr mit dem Nächsten, in der Gemeinde, grundsätzlich, mit Menschen? Ist das eine sanftmütige Haltung, die es bei uns gibt? Splanchna ist übrigens ein Begriff, der vor allem auch mit Christus verknüpft wird. Übrigens in der Geschichte des barmherzigen Samariters, und es ist schon einige Zeit her, ich hatte diese Predigt mal, wo wir das etwas angeschaut haben, aber dort kommt zum Beispiel auch zum Ausdruck, dass der Samariter, der sich der auf dem Boden liegt, wendet sich deshalb zu, weil er Mitgefühl hat. Oder in der Geschichte, die Jesus erzählt mit dem verlorenen Sohn, als der Sohn zurückkommt und der Vater schon in der Türe von Weitem schaut, ob sein Sohn zurückkommt, dann heißt es, als er ihn sah, hatte er Splanchna. Er fühlte mit dieser armen Gestalt, der da gerade gebrochen vom Leben, vom Saustall herkommend, zurück zum Vaterhaus trottet. Und der Vater ist voller Mitgefühl, und das lässt ihn auf diesen Sohn hinrennen. Das ist also eine mitfühlende Haltung, die eben im Kontext dieser Gesinnung Jesu steht und in der Liebe. Aber dafür müssen wir uns auch Raum geben. Wir müssen eigentlich auch eine Gemeinde sein können, wo man auch sich mitteilen kann. Und ich sage das auch mit einer gewissen auch Demut, weil ich bin ja nicht besser oder was weiß ich, mache nicht alles besser als wir alle. Aber es muss uns auch zu denken geben, dass es doch immer wieder Tatsache ist, dass Leute in einer Gemeinde sagen, ich würde mich nie in der Gemeinde öffnen. Ich habe das schon mehrfach gehört. In der Gemeinde, da würde ich nie sagen, wie es mir wirklich geht. Nun, ich hoffe und glaube auch, dass das bei euch nicht der Fall ist. Aber weshalb kommt jemand auf diese Aussage oder so? Weil offensichtlich da nicht der Geist des Mitgefühls ist, sondern eher der Kritik oder dass man schnell das Gefühl hat, man hat sich so in eine religiöse Haltung hineingelebt, wo man eigentlich sich gegenseitig so ein bisschen heiliges Dasein vorspielt, aber die Gebrochenheiten, die wir alle haben in unserem Leben, die kaschieren wir gerne. Nun, wir müssen uns auch nicht überall und jedem mit allem öffnen, aber ist Mitgefühl eine Realität im Gemeindekontext? Paulus, für ihn ist das wert zu erwähnen hier. Also, er ist hier Ermutigung, ist hier Zuspruch der Liebe, ist hier Gemeinschaft im Heiligen Geist, ist Mitgefühl. Und der nächste Begriff, der jetzt kommt, Oxyrynchos, komme ich gleich darauf, genau. Oxyrynchos ist etwas anderes. Oktirmos, auch das ist eine Eigenschaft, die vor allem mit Gott und Jesus verknüpft wird. Das ist eigentlich jetzt das Erbarmen, das aber jetzt zur Tat kommt. Also es ist eine Ergriffenheit, die zur Tat führt. Das heißt, wenn ich Mitgefühl habe mit jemandem, dann ist eigentlich eben, deshalb gehören die beiden Begriffe praktisch zusammen, Splanchna und Oktirmos. Also wer Mitgefühl hat, der handelt jetzt im Erbarmen, im Sinne von der Unterstützung, der Hilfsbereitschaft, und ist da für diesen Menschen. Das sind die fünf Aspekte, die Paulus hier mal zuerst gerade sagt. Und ich glaube, dass die im Kontext dieser Gesinnung Jesu stehen. Und ich glaube, das macht es durchaus konkreter für uns. Auch ganz persönlich. Ermutigender, ich bin ermutiger in Christus. Ich bin jemand, der den Zuspruch der Liebe Gottes auf den Lippen hat und in meinem ganzen Sein. Ich bin jemand, der die Gemeinschaft im Heiligen Geist, die Gemeinschaft stützt und pflegt. Das Miteinander in der Liebe, in der Freude, im Frieden und so weiter. Ich könnte hier die Früchte des Geistes ja wieder aufzählen. Ich bin jemand, der Mitgefühl hat. Ich sage es jetzt etwas plakativ, christliche Soft Skills pflegt. Nicht nur die Hard Facts. Ich bin jemand, der bereit ist, in der Liebe zu handeln, Erbarmen zu zeigen, die liebevolle Hinwendung zum Nächsten. So geht Paulus jetzt weiter, Vers 2. Wenn das so ist, sagt er, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Übrigens, das Euktirmos wird auch als barmherzig übersetzt. Barmherzigkeit, das wollte ich noch sagen. Und deshalb eben, es ist eine Qualität, die ganz direkt auch mit Gott selbst verknüpft wird. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36, wird Jesus so zitiert, dass er sagt, seid nun barmherzig, also Euktirmos, handelt im Erbarmen den Menschen gegenüber, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist eigentlich die Korrespondenz zu dem, was Matthäus in Matthäus 5 im Rahmen der Bergpredigt zitiert von Jesus, wo nämlich er sagt, Jesus hat gesagt, nun seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ungeteilt heißt dort eigentlich der Begriff Teleios. Im Sinne von eurer Liebeszuwendung seid ungeteilt eben oder seid barmherzig. Macht meine Freude deshalb, also wenn das so ist, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Nun, dieses eines Sinnes sein bedeutet ja nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Es wurde auch im Hirtengebet schön und ich denke auch richtigerweise darauf verwiesen, wir alle haben unterschiedliche Herkünfte, alle unterschiedliche Zugänge und deshalb braucht es auch den anderen auch für mich, weil wir uns ergänzen. Wir alle sind ergänzungsbedürftig, auch wenn es um den Glauben geht, in unserem Verständnis von Gott. Und deshalb brauche ich auch die Sichtweise des anderen. Aber auf Augenhöhe, auf der Ebene des Miteinanders, des Bruders und Schwesterseins, nicht des Belehrers oder des, sage ich mal, Zeigefingerermahners. Gleichgesinnt bedeutet eigentlich, also im griechischen Sinne, auf das Gleiche gesinnt zu sein, auf den Gleichen orientiert zu sein. Wir alle haben entschieden, durch die Taufe, wer sich taufen hat lassen, sich in die Nachfolge Jesu Christi zu stellen. Wir sind alles Nachfolger Jesu Christi. Das macht uns zu dem, was wir Gemeinde nennen. Und weil wir alle individuell uns an Jesus orientieren und ihm nachfolgen, sind wir gleichgesinnt unterwegs. Dort, wo das der Fall ist. Deshalb kommen wir wieder auf den Epheser-Text. Mimete, ahmt nach im Sinne von schaut auf Jesus, orientiert euch an ihm. Und das tun wir alle. Das macht nicht nur der Gemeindeausschuss für sich, sondern das sind wir alle mit unterwegs. Das also macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt. Hier kommt es wieder. Und das ist eine, ich sage es nochmal, eine Botschaft an eine Endzeitgemeinde. Genauso wie damals an die Philipper, die ja nicht wussten, dass sie keine Endzeitgemeinde sind. Die haben nämlich auch damit gerechnet, dass Jesus bald kommt. Das bleibt gleich. Dass wir gleiche Liebe haben, einmütig und auf das eine bedacht sind. Und eben dieses eine ist Christus. Und jetzt sagt er, tut nichts aus Selbstsucht. Indem ich meine eigene Ehre suche. Eritrea, das ist für Lohnarbeiten eigentlich. Also wo ich etwas tue, damit ich etwas bekomme. In dem Sinne. Das gibt es manchmal ganz offen, diese Haltung. Die gibt es manchmal auch ziemlich versteckt. Dass man eigentlich sich mit irgendwelchen Aktivitäten ins Rampenlicht stellt, aber eigentlich geht es um mich selbst. Diese Grundhaltung soll bei uns nicht sein. Das ist auch nicht die Grundhaltung Jesu gewesen. Nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, übersetzt hier der Schlachter. Ich finde dieses Begriff finde ich eigentlich sehr schön. Es gibt diese etwas ältere Übersetzung, die sagt nichts aus eitler Ruhmsucht. Und das ist eigentlich ganz interessant, das muss ich euch kurz erklären, weil da schwingt noch sehr viel Bedeutung mit diesem aus Ehrgeiz, wie es hier heißt, oder eben Ruhmsucht. Dass die Kenodoxia, das ist eine Zusammensetzung aus den Begriffen Kenos, und Kenos ist der leere Krug, und dem Begriff Doxa, das ist der Glanz. Er sagt also, die Ruhmsucht, also diese Haltung wäre eine Haltung, dass man einen leeren Krug im glänzenden Licht stellt. Ja, da ist ein glänzendes Licht und man dachte, wow, was für ein toller Krug. Und wenn man dann reinschaut, sagt man, da ist ja nichts drin, er ist leer. Also ich finde das eine spannende bildliche Übertragung einer Haltung, die man im Leben haben kann oder als Mensch haben kann, wo ich im Grunde genommen den Ruhm suche, mich in den Vordergrund stellen möchte, wo ich möchte beachtet sein in einem manchmal vielleicht auch ungesunden Sinne, ohne dass da wirklich Inhalt drin ist. Das soll also auch nicht sein. Und ich finde es interessant, dass der Paulus das als erwähnungsbedürftig findet, oder gerade in die Gemeinde hineinzusprechen. Und dann sagt er, sondern, und das ist der Kontrast dazu, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da kommt wieder diese Christusgesinnung ganz klar zum Tragen. Den einen anderen höher zu achten als sich selbst. Mich manchmal vielleicht auch mit meiner Meinung zurückzuhalten, um der Gemeinschaft willen, um der gelebten Liebe willen. Ich muss nicht immer Recht haben und ich habe auch nicht immer Recht. Auch ich brauche Ergänzung durch den anderen. Um dieses Beispiel zu erwähnen, in der Demut bedeutet, mich nicht immer so ernst zu nehmen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht wertschätze oder wertachte, aber so wichtig bin ich alleine jetzt auch nicht. Der andere, der ist wichtig in meinen Augen. Das ist meine Gesinnung, auf den anderen bezogen, weil ich ja ein Ermutiger sein will. Einer, der Zuspruch der Liebe spendet. Einer, der Gemeinschaft stiftet. Einer, der Mitgefühl hat und deshalb hören möchte, was im Leben des anderen abgeht. Einer, der auch bereit ist zu handeln, im Erbarmen, barmherzig mich dem anderen zuwenden. Und dann sagt er im Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das, was dem anderen dient. nicht nur auf das Seine schauend. Ich überspringe das hier, das ist eine Assoziation an den Alten Testament. Aber das ist, was Paulus hier vor diesem Vers 5 sagt. Und jetzt fasst er das eigentlich zusammen und sagt, deshalb seid untereinander so gesinnt, wie es auch dieser Gesinnung Christi entspricht. Und man kann in der Übersetzung, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, man kann es sagen, wie es der Gesinnung Christi entspricht, oder seid so gesinnt, wie es Christus entspricht. Ich glaube, das ist dann Semantik, je nachdem, da streiten sich ein bisschen die Theologen darüber und Wortklauberer. Je nachdem, ich glaube, grundsätzlich ist es klar, was Paulus sagen möchte, so, eben Jesus ist unser Vorbild. An ihm orientiert und in seiner Haltung, Grundhaltung, sollen wir jetzt ein Beispiel sehen für unsere eigene. Und das soll jetzt in der Gemeinde sich entfalten, in der Schar derer, die Lichtträger in dieser Welt sind, die in dieser Endzeit die letzte Gnadenbotschaft Gottes in diese Welt tragen, und zwar verbal, aber vor allem auch in der gelebten neuen Realität, die wir haben in Christus. Ellen White sagt, und mit diesem Zitat möchte ich enden, sie sagt über die Gemeinde Folgendes. Sie sagt, die Gemeinde ist das von Gott erwählte Werkzeug, Menschen zum Heil zu führen. Sie wurde gegründet, um zu dienen, und ihre Aufgabe ist es, der Welt das Evangelium zu bringen. Von Anbeginn war es Gottes Plan, dass seine Gemeinde der Welt die Fülle seines Wesens und seiner Kraft widerspiegelt. Die Glieder der Gemeinde, die Gott aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, sollen seinen Ruhm verkünden. Die Gemeinde ist das Schatzhaus des Reichtums der Gnade Christi. Durch sie wird schließlich, also durch die Gemeinde, sogar den Mächten und Gewalten im Himmel die letzte und völlige Entfaltung der Liebe Gottes kundgetan werden. Wir sind die Freunde der Wahrheit und damit Freunde des wahren Christus. Und dieser Christus ist Gottes Liebe, die Mensch geworden ist und uns zum Vorbild geworden ist. Ihm folgen wir nach. Oder wieder mit dem Wort, das Paulus Kapitel 5, Vers 1 des Epheserbriefes nimmt. Ihn ahmen wir nach, so gut wir können. Wir werden nie so gut sein wie er. Aber wir orientieren uns an ihm, so gehen wir durchs Leben. Und wir sind Lichtträger dieser Liebe Gottes. Und ich freue mich, dass wir das miteinander in dieser Zeit und in dieser Welt sein dürfen. Möge Gott uns wachsen lassen darin und mit uns sein. Amen.